Deutschlandfunk, der Tag.
Die Geschichte wiederholt sich gerade, jedenfalls bei der AfD. Wie seine Vorgänger Bernd Lucke und Frauke Petri verliert auch Jörg Meuthen den Machtkampf mit den radikalen Kräften in seiner Partei. Das Amt als Co-Vorsitzender hat er deshalb niedergelegt und aus der AfD ist er gleich auch noch ausgetreten.
Das Herz der Partei schlägt heute sehr weit rechts und es schlägt eigentlich permanent hochfrequent. Das ist nicht gesund.
Ich sehe da ganz klar totalitäre Anklänge.
Eine neue, eine überraschende Erkenntnis ist das nun wahrlich nicht. Wird die AfD nach Meuthen jetzt endgültig auf einen strammen rechten Kurs einschwenken? Darum geht es gleich im ersten Teil. Im zweiten schauen wir dann mit ARD-Frankreich-Korrespondentin Julia Borutta auf die Präsidentschaftswahlen in 2 Monaten und versuchen herauszufinden, warum sich die Kandidatinnen und Kandidaten im linken Spektrum selbst aus dem Spiel nehmen und wer auf der rechten Seite die besten Chancen haben könnte, Präsident Macron herauszufordern. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk, heute mit Jasper Barenberg. Der Machtverlust von Jörg Meuthen in der Doppelspitze der AfD war ja zuletzt mit Händen zu greifen. Eine weitere Kandidatur als Vorsitzender jedenfalls hatte er schon vor einer ganzen Weile ausgeschlossen. Nun aber garniert er den endgültigen Bruch mit einer Abrechnung. Teile der Partei stünden nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Zukunft habe die AfD allenfalls noch als ostdeutsche Regionalpartei. Will Meuthen damit seiner eigenen Partei noch im Abgang maximalen Schaden zufügen? Das habe ich meine Kollegin Nadine Lindner in unserem Hauptstadtstudio gefragt.
Ja, also es war auf jeden Fall kein diplomatischer Abgang. Wie viel Bugwellen, wie viel Kollateralschäden Jörg Meuthen da ganz bewusst einkalkuliert hat, das weiß ich nicht. Aber einige dieser Kollateralschäden, die sind ganz klar zu sehen, weil es gibt für die AfD wichtige Terminlagen in diesem Jahr. Da ist zum Beispiel 8. und 9. März die Verhandlung vor dem Kölner Verwaltungsgericht, ob die AfD als Verdachtsfall wegen Rechtsextremismus beobachtet werden kann, beziehungsweise ob das Bundesamt für Verfassungsschutz darüber Auskunft geben darf. Wir können gleich nochmal darauf eingehen. Ich glaube aber, dass seine Äußerungen da sicherlich nicht hilfreich sind. Man hat ein ganzes Bündel an Landtagswahlen in westdeutschen Bundesländern schon gleich im ersten Halbjahr, im Saarland, in Schleswig-Holstein, in Nordrhein-Westfalen. Und man sieht, dass die AfD dort stagniert. Sie stürzt nicht ab, aber sie stagniert. Sie liegt zwischen 7 und 8% in diesen 3 Bundesländern. Das ist knapp über dem, was sie in den vorherigen Landtagswahlen hatte. Also das heißt, man sieht hier keine Zweistelligkeit, man sieht hier keinen Schub. Johanna Cotard, die eigentlich sehr eng mit Jörg Meuthen zusammengearbeitet hat, zum Beispiel im Falle der Spitzenkandidatur, die sie eigentlich anstreben wollte, die hat sich am Samstagmorgen im Deutschlandfunk-Interview beschwert. Die hat gesagt, sie nehme es Jörg Meuthen übel, dass er ausgerechnet jetzt hingeschmissen hat. Sie hat gesagt, dass sie in den letzten Wochen und Monaten versucht hat, einen intensiven Austausch mit verschiedenen Lagern zu pflegen, dort, ja, wie soll ich sagen, Versöhnungen zu erreichen, um dann an einem Strang zu ziehen. Und es würde halt in der Partei um mehr gehen als um persönliche Befindlichkeiten. Damit kritisiert sie Jörg Meuthen. Und es gibt noch so ein kleines Bonmot, finde ich, an dieser ganzen Sache, wie sie am Freitag abgelaufen ist. Denn Jörg Meuthen hat seinen Austritt und seinen Rückzug aus der Partei, also dass er hinschmeißt, hat er zuerst der ARD erzählt, in diesem Exklusivinterview unter anderem mit Martin Schmidt. Und erst danach hat er es seiner Partei erzählt. Die Veröffentlichung, die kam kurz vor der Bundesvorstandssitzung am Freitag um 14 Uhr. Viele haben davon zuerst aus den Medien erfahren. Und wenn man jetzt sich noch mal vor Augen führt, dass die AfD eine Partei ist, die sehr, sehr, sehr viel Kritik, auch radikale Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer geäußert hat, dann ist das doch eigentlich noch mal eine zusätzliche Ohrfeige für die AfD.
Und es ist ja grundsätzlich auch insofern bemerkenswert, als Jörg Meuthen ja selbst über viele Jahre lang zunächst mal mit den extremen Rändern in der AfD paktiert hat. Er hat mit ihnen Absprachen getroffen, beispielsweise für die Europawahlen oder vor den Europawahlen. Und dann gibt es so eine Art Veränderung seiner Taktik ab Frühjahr 2020, wenn ich das richtig weiß, als er erkennbar öffentlich immer mehr versucht hat, das radikale Lager ein Stück weit jedenfalls in den Griff zu bekommen, vielleicht zu zähmen. Ist das also in erster Linie dieser Schritt jetzt, Rücktritt und Austritt in einem, ist das eine ganz persönliche Niederlage auch von einem, der sich da vergaloppiert hat und die falsche Taktik gewählt hat oder eine, die nicht aufgeht?
Ja, ich glaube, das spielt da auf jeden Fall mit rein. Ich sehe zwei wesentliche Punkte beim Rückzug von Jörg Meuthen. Das ist der Machtverlust innerhalb der Partei, das heißt vor allem im Gremium des Bundesvorstands. Und das ist auch eine persönliche Zermürbung. Also so haben mir es Leute aus seinem Umfeld bzw. ehemaligen Umfeld geschildert, dass er halt spätestens seit der Annullierung von der Parteimitgliedschaft von Andreas Kalbitz extrem unter Druck stand. Man erinnert sich vielleicht noch, da wurden sozusagen Fahndungsplakate in Wildwest-Optik von der Jungen Alternative oder auch aus den ostdeutschen Landesverbänden verbreitet. Sowas geht auch an jemandem wie Jörg Meuthen nicht spurlos vorbei. Und sie hatten Anfang 2020 schon angesprochen, da sind zwei wichtige Punkte passiert. Da ist dann der Verfassungsschutz das erste Mal aufgetreten, hat gesagt, man hat den Flügel im Visier und man hat die Junge Alternative im Visier. Da war also klar, der Verfassungsschutz droht nicht nur, sondern er strebt jetzt auch diese Prüfung, diese Beobachtung an. Daraufhin hat sich der Flügel selbst aufgelöst und Jörg Meuthen ist es mit einer hauchdünnen Mehrheit gelungen, die Mitgliedschaft von Andreas Kalbitz zu annullieren. Und ab da war dann dieser Machtkampf innerhalb der AfD dann auch völlig klar. Da gab es dann immer zwei Lager. Die einen, die sagen, diese Beobachtung durch den Verfassungsschutz, die schadet uns, weil sie bürgerliche Wählerklientel abschreckt, weil sie auch möglicherweise für Beamte in unseren Reihen gefährlich werden kann, auch Soldaten, Polizisten hat die AfD ja einige in ihren Reihen und da ist es zumindest nicht ausgeschlossen, dass dann auch dort Sanktionen möglicherweise drohen. Und dann kam es Anfang August, denke ich, kann man diesen Machtverlust von Jörg Meuthen nochmal wirklich auf den Punkt runterbringen. Da geht es um die Personalie Matthias Helfferich. Es ist ja schon häufiger gefallen, der Name. Junger Abgeordneter aus Nordrhein-Westfalen, der sich selbst unter anderem als das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus bezeichnet hatte. Dort sollte es ein Parteiausschlussverfahren geben, das wollte Jörg Meuthen. Und dieser Antrag ist im Bundesvorstand durchgefallen, unter anderem, weil sich zum Beispiel Leute wie Beatrix von Storch, die früher an Meuthens Seite standen, anders positioniert haben. Und ich denke, dieses Switchen von Beatrix von Storch, das war nur einer der springenden Punkte, der Kipppunkte. Zweite Personalie, Max Otte, das war was Tino Chrupalla, der andere Co-Parteichef, mehr oder minder alleine vorangetrieben hat. Die Rolle von Jörg Meuthen bleibt da ziemlich unscharf. Und das Dritte ist, ihm scheint wohl auch seine Hausmacht in Brüssel abhanden gekommen zu sein. Er hat sonst immer darauf verwiesen, wie harmonisch die Delegation in Brüssel unter seiner Leitung arbeiten würde. Kurz vor Weihnachten gab es dann einen Austritt eines seiner wichtigsten Mitstreiter, Herrn Waldheim. Und nun hat auch dort die Gruppe im Europäischen Parlament das Mandat von Jörg Meuthen umgehend zurückgefordert, mit relativ kalten Worten. Also da sieht man schon, dass da auch offensichtlich die Unterstützung dann fehlte.
Und die schon seit Wochen, seit Monaten im Grunde immer mehr gebröckelt ist. Für mich bleibt das ja am Ende auch insofern ein Rätsel, als ich mich immer frage, war diese Wende in seinem Verhalten, war dieser Versuch, den Kalbitz da rauszukicken aus der Partei, diese Brandrede, die er auf dem Parteitag in Kalkar gehalten hat, gegen die Radikalisierung der AfD, war das aufrichtig gemeint? War das sozusagen die Erkenntnis, ich bin da zu weit gegangen oder dieser Weg führt in einen Abgrund, oder war das auch nur ein taktisches Manöver, nachdem er festgestellt hat, dass das nicht gelingen kann, wenn man da freien Lauf lässt? Hast du das für dich irgendwie, oder ist es auch irrelevant am Ende jetzt, was den Ausschlag gab?
Also ich sehe da wirklich eher dieses machttaktische Element. Bei dieser ganzen Flügelgeschichte und auch bei Kalbitz, denke ich, darf man halt nicht vergessen, dass Jörg Meuthen das auch als Gefahr für seine eigene Machtbasis innerhalb der Partei gesehen hat. Er hat gesehen, wie der Flügel auch in westdeutschen Landesverbänden immer aktiver wird, versucht dort zum Beispiel in den Landesvorständen dann auch dort Mehrheiten zu erringen, große Unruhe gestiftet hat. Das hat Jörg Meuthen nicht gefallen, weil er ja immer noch diese Idee einer ja in Anführungszeichen bürgerlichen, auch koalitionsfähigen AfD angehangen hat. Und das andere war die Gefahr durch den Verfassungsschutz, wo ja andere Protagonisten sagen, Björn Höcke wird ja immer wieder damit zitiert, das wäre politische Bettnässerei, vor dem Verfassungsschutz Angst zu haben. Da steht so ein bisschen sinnbildlich für viele in den ostdeutschen Landesverbänden, wo er dann gesehen hat. Das schreckt aber auch, dass das hält uns von der Stimmenmaximierung ab, solche Äußerungen. Und ich glaube, da hat er dann schlicht und ergreifend eingesehen, dass er mit diesen Punkten gescheitert ist.
Der Politikwissenschaftler Hajo Funke, der ja auch viel über Rechtsextremismus forscht seit vielen Jahrzehnten, der sagt jetzt, die AfD ist in ihrer schwersten Krise seit der Gründung angekommen. Siehst du das auch so?
Eigentlich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, die Partei hat quasi kurz vor der Flüchtlingskrise, also 2014, 15, schon viel schwierigere Zeiten durchgemacht. Sie hat jetzt eine relativ stabile Mitgliedsbasis. Sie hat auch, wenn auch auf einem Niveau, was ihr nicht ganz gefällt, ein relativ stabiles Elektorat. Sie konnte sich eine Stammwählerschaft aufbauen. Also von daher sehe ich die Partei im Moment in schwierigem Fahrwasser, aber nicht komplett in der Krise. Es könnte interessant sein, wenn ein wichtiger Protagonist, der rechtsextrem, wieder aus der Kulisse tritt, wo er auch wartet. Es geht um Andreas Kalbitz, dessen Parteimitgliedschaft nur annulliert wurde. Und das könnte tatsächlich interessant sein, dass es tatsächlich sein könnte, dass er wieder einen Antrag auf Mitgliedschaft stellen könnte. Das müsste dann unter anderem vom Bundesvorstand mitentschieden werden. Und wenn man jetzt da andere Mehrheiten sieht, weil ja Jörg Meuthen weg ist, beziehungsweise dann nach der Wahl auf dem Parteitag wahrscheinlich im Mai noch freundlicher Mehrheiten für einen rechten Kurs sieht, könnte es sogar sein, dass er eine Chance hat, wieder in die Partei hineinzugelangen. Es gibt da schon erste Landespolitiker, zum Beispiel aus Sachsen von Jörg Dornau, der gesagt hat, genau jetzt müsse dieses Thema dieses Parteiausschlusses beziehungsweise dieser fehlenden Parteimitgliedschaft wieder angegangen werden. Und Jörg Dornau wird zum Beispiel von anderen Landespolitikern als Rambock des Flügels bezeichnet. Also man sieht die Kräfte, die da nach wie vor wirken und auch relativ schnell jetzt wieder reaktiviert werden können.
Aber wenn das so ist und wenn diese Entwicklung tendenziell eher in die Richtung geht, dass jetzt, sagen wir mal, dieses Rechtsaußenlager in der AfD eher noch die eigene Machtbasis in der Partei konsolidiert, dass so Figuren wie Tino Chrupalla in Zukunft noch mehr zu sagen haben werden, würde das nicht das Elektorat, das Stabile, von dem du gesprochen hast, ordentlich stören und in Gefahr bringen? Also wir können uns ja nochmal anhören, du hast Johanna Cotard genannt, was die zu dem Rücktritt gesagt hat. Das fand ich ganz bemerkenswert.
Aber wichtig ist für unsere Wähler und auch für die Parteimitglieder, wir werden den bürgerlichen Weg, den wir eingeschlagen haben mit der AfD, natürlich weitergehen.
So, das sagt Johanna Cotard. Und alle anderen sagen, ja, das ist doch klar, die werden jetzt noch radikaler, die gehen jetzt noch weiter nach rechts. Und damit wird doch die Wählerschaft untergraben, die sie sicher haben, oder?
Ja, und ich finde halt auch immer, da muss man ganz ehrlich sagen, das ist ja dieser Versuch, der ja jetzt schon seit mindestens 3 Jahren läuft, dieses Wort des Bürgerlichen, sich wie ein Mäntelchen sozusagen umzuhängen, um die eigene Radikalität zu verschleiern, die es ja zweifelsfrei in den Reihen, auch in den Reihen der Bundestagsfraktion gibt. Von daher würde ich jetzt auch dieser Deutung von Johanna Cotard, dass die AfD auf einem bürgerlichen Weg sei, den sie eingeschlagen hat, sehe ich nicht eigentlich im Gegenteil. Johanna Cotard hat jetzt auch gesagt, sie sieht bei der AfD jetzt noch bei den von den Corona-Maßnahmen-Kritikern aus diesem Lager starke Zuläufe von Leuten, die immer irgendwas anderes gewählt hätten und jetzt quasi die AfD als letzte Chance ansehen würden. Aber wie gesagt, ich habe ja eben die Landtagsumfragen angesprochen, da sieht man so einen deutlichen Umschwung nicht. Und auch in dem, was man jetzt für den Bund sieht, hat sich das tatsächlich auch nicht niedergeschlagen. Und bei Johanna Cotard ist es so, dass sie versucht zu sagen, ja, sie wird mit allen zusammenarbeiten, die sich konstruktiv für die Partei einsetzen werden. Das heißt, sie versucht, das ist meine Deutung des Ganzen, auch die Radikalität bei einigen Akteuren durchaus auszublenden, solange sie sich quasi genug im Griff haben, um auch noch Parteiarbeit zu machen.
Wann wissen wir, wohin die Reise geht bei der AfD?
Naja, ich denke, der wichtigste Punkt wird der Parteitag sein. Der Parteitag sollte ja eigentlich schon im Dezember in Wiesbaden stattfinden, ist dann verschoben worden wegen Corona, verschoben worden aber auf einen ungewissen Zeitpunkt. Und die AfD hat jetzt noch keinen neuen Termin genannt. Es könnte Mai oder Ende Mai sein. Es könnte aber auch sein, und das sieht man zum Beispiel auch, wenn man eine Etage tiefer geht, das betrifft auch Landesparteitage, zum Beispiel in Brandenburg, die auch neue Vorstände wählen wollen, wo man dann auch parteiintern teilweise die Hoffnung hatte, dass dort auch der etwas liberalere, in Anführungszeichen, Kandidat sich durchsetzt. Das könnte auch alles ins Rutschen kommen. Und es gibt im Moment eine extrem unklare Machtverteilungsstruktur innerhalb der Partei. Es sind ja 600 Delegierte, die dann für die Wahl dieses Bundesvorstands zuständig sind. Und unter welchen Einflüssen die entscheiden, da gibt es, glaube ich, im Moment ein Riesengerangel, weil es ja mindestens drei Lager gibt. Und deswegen sehe ich da auch bei diesem riesigen Personaltableau, es wird ja nicht nur die Spitze, sondern der gesamte Bundesvorstand gewählt, da kommt noch einiges auf Geschiebe hinter den Kulissen auf die AfD zu. Und wie das dann vor Ort bei dem nächsten Bundesparteitag dann wirklich zugeht, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das Personaltableau aussieht und wie damit auch der Kurs der AfD aussieht. Ich denke, für die AfD wird das jetzt ein entscheidendes Jahr.
Noch etwa zwei Monate bis zu den Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Wer hätte die Chance, Emmanuel Macron zu schlagen? Gerade sortiert sich dort das Feld der Kandidatinnen und Kandidaten. Auf Seiten der Rechten behagt sich gerade eine Konservative mit der rechten Marine Le Pen und dem noch extremeren Publizisten Éric Zemmour. Währenddessen schießt sich die Linke quasi selbst aus dem Rennen. Ex-Justizministerin Christiane Taubira entscheidet zwar eine Art Urwahl für sich, das Ergebnis wird aber von den Rivalen gar nicht anerkannt. Was ist dieser Sieg also wert? Die Antwort von ARD-Korrespondentin Julia Borutta ist da eindeutig.
Ja, also am Ende nichts, denke ich. Denn es war ja tatsächlich im Vorfeld klar, dass Taubira die besten Chancen haben würde, diese Vorwahl zu gewinnen. Und gleichzeitig war aber auch klar, dass ihre Konkurrenten das Ergebnis auf keinen Fall anerkennen würden. Und insofern war schon vorher die Lage für die Linke ziemlich hoffnungslos. Und jetzt ist die Lage eigentlich noch verfahrener als vorher. Und alle Beteiligten gehen aus meiner Sicht daraus auf die eine oder andere Weise beschädigt hervor. Also Taubira, weil sie ihre Konkurrenten jetzt auch im Nachhinein als respektlos gegenüber der Demokratie gebrandmarkt hat und der politischen Linken eigentlich nur eine weitere Kandidatur beschert hat, wo es ja schon sehr viele Kandidaturen gibt. Ihre Konkurrenten sind beschädigt, weil sie ja nun schwarz auf weiß haben, dass sie aus Sicht sehr vieler Wähler nicht die Bestplatzierten wären, um einem linken Lager zum Sieg zu verhelfen. Also Hidalgo ist ja auf Platz 5 gelandet, die Kandidatin der Sozialisten. Und die Organisatoren dieser Vorwahl sind irgendwie auch beschädigt, weil sie sich ja vorwerfen lassen müssen, irgendwo parteiisch zu sein und auch ein Online-Voting abgehalten zu haben, das nicht sicher gewesen zu sein scheint. Also mehrfach Anmeldungen waren wohl spielend möglich. Ja, all das eine eher ernüchternde Bilanz dieses Versuchs.
Und da wurden, wenn ich das richtig weiß, wurden ja richtig Schulnoten vergeben, oder? 1, 2 oder 3 wurden da vergeben und dann gab es halt dieses Ergebnis. Das an sich klingt ja schon merkwürdig.
Also die Frage, die gestellt worden war, war ja, wer ist am besten platziert, um Frankreich sozial und ökologisch voranzubringen? Und da konnte man eben tatsächlich mehreren Kandidaten eine Note geben. Und aus diesem Notenquerschnitt hat sich dann die Bestplatzierte am Ende herauskristallisiert und das war Taubira.
Wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Dieser ganze Prozess, diese ganze Urwahl war von Anfang an heftig umstritten. War das denn von Seiten der Konkurrentinnen und Konkurrenten jetzt von Christiane Taubira aus durchaus nachvollziehbaren Gründen oder war das mehr oder weniger fadenscheinig, weil sich keiner eben einlassen wollte auf diese Abstimmung am Ende?
Also ich würde sagen, sowohl als auch. Also einerseits nachvollziehbar, denn die Kandidaten auf eine Liste zu zwingen, auf der sie gar nicht stehen wollen, ist ja irgendwo ein brutales und auch konfrontatives Vorgehen, das natürlich Ablehnung hervorrufen muss. Außerdem, die Initiatoren sollen ja doch Anhänger von Taubira gewesen sein. Also das hat den Verdacht geschürt, dass diese ganze Primaire Populaire nur eine Art Wahlkampfmaschine für Taubira war, auch wenn sie erst sehr spät überhaupt sich erklärt hat. Und gleichzeitig aber auch fadenscheinig, genau aus dem Grund, den Sie angesprochen haben, weil die Primaire Populaire ja gar nicht nötig gewesen wären, wenn sich die Linke längst auf einen gemeinsamen Kandidaten geeinigt hätte. Aber die Gräben auf dem linken Spektrum sind eben doch so tief, die Eitelkeiten so groß, dass dies von Anfang an irgendwo ausgeschlossen war. Man hätte ja auch frühzeitig diesen Prozess der Primaire Populaire ja für sich kapern können und sagen können, okay, wir lassen uns darauf ein. Stattdessen schreit jetzt jeder, so soll es nicht sein und keiner will sich hinter dem anderen einreihen. Also es sind natürlich auch fadenscheinige Gründe.
Mit dem Ergebnis, dass sozusagen die gesamte Linke bei den Präsidentschaftswahlen absehbar jedenfalls kaum eine Chance hat, die Stichwahlen zu erreichen, da werden die Linken kaum eine Rolle spielen. Warum nimmt sich dieses politische Spektrum quasi sehenden Auges selber aus dem Spiel.
Vielleicht aus deutscher Sicht muss man sich vorstellen, die Linke und die SPD sollte sich jetzt auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen. Das ist sehr schwer. Und
schwierig.
Hier in Frankreich ist es eben genauso schwer, wenn nicht noch schwerer, weil es eben mehr als nur zwei Parteien auf dem linken Spektrum gibt. Da gibt es sehr viele rote Linien, sehr viele Feindschaften, Eitelkeiten, ich habe es schon erwähnt. Und die Partei, die da zurückziehen würde, die müsste ja befürchten, dass alle denken, die wollen gar nicht gewinnen. Und das ist ja tödlich in einem Wahlkampf, ne? Wenn man den Eindruck gewinnt, da will jemand nicht bis zum Ende gehen. Und das ist eben auch hier das Problem, denn vor der Wahl ist ja nach der Wahl. Direkt im Juni folgen die Parlamentswahlen und da will man eben mit einem möglichst scharfen Profil antreten. Das größte Problem sehe ich da bei den Sozialisten. Die hatten ja nach der Implosion, muss man es ja fast nennen, nach der letzten Präsidentschaftswahl 2017 keinen Masterplan entwickelt, wie sie wieder auf die Beine kommen wollen. Die Erfolge bei den Kommunalwahlen und auch bei den Regionalwahlen haben irgendwie nicht dazu geführt, dass man diesen Schwung hätte mitnehmen können oder umwandeln können. Und da hat sich also keine Dynamik entfaltet. Und dann muss man ja auch immer wissen, bei so einer Präsidentschaftswahl in Frankreich wird ja quasi ein König gekürt. Da muss man also doch ein Bündnis schmieden, das so jemanden auch über eine lange Strecke tragen kann. Das hat letztes Mal Macron geschafft, indem er eben links und rechts die ambitioniertesten Akteure für sich gewinnen konnte. Aber da den Sozialisten ist es nicht gelungen und sie haben tatsächlich den Weg zu den Grünen zum Beispiel, die sich ja letztes Mal 2017 hinter dem sozialistischen Kandidaten versammelt hatten, nicht nochmal für sich überzeugen können. Also die Grünen wollen das auf keinen Fall nochmal machen. Und Mélenchon hat 2017, also der Kandidat von La France Insoumise, also linksradikal, hat bei der letzten Wahl knapp 20% bekommen. Das heißt, er hat es fast in die Stichwahl geschafft. Der hat jetzt natürlich den Eindruck, dass er das nochmal so eine Dynamik entfalten kann und hat eben auch kein Interesse an so einer Gemeinschaftskandidatur.
Von der Linken wird also wenig zu erwarten sein, so wie es jetzt aussieht. Zumindest schauen wir also dahin, wo die Herausforderer doch größere Chancen haben gegen Präsidenten Macron. Das ist auf der Rechten, wenn man so grob sagen will. Da gibt es die konservative Valérie Pécresse, da gibt es noch Marine Le Pen, noch weiter rechts, noch weiter rechts Éric Zemmour. Wer hat denn da im Moment die größten Chancen?
Also in den Umfragen liegt Le Pen immer noch klar vor Zemmour mit jetzt zuletzt vom Ipsos-Institut 15,5%. Zemmour liegt bei 13%. Die Frage ist im Moment, wie viele Schwergewichte vom Rassemblement National, also der Partei von Le Pen, diese Partei jetzt verlassen werden, um sich hinter Zemmour zu scharen. Denn es gibt immer mehr Abtrünnige, auch teils Leute, die tiefe Einblicke in die Kampagne des Rassemblement National haben. Le Pen kriegt jetzt doch kalte Füße, hat am Wochenende, nachdem sie sich lange nicht dazu geäußert hatte, gesagt, die, die gehen wollen, sollen das bitte sofort tun. Auch heikel ihre eigene Nichte, die ja sehr populär ist auf der Rechten, Marion Maréchal, denkt laut darüber nach, ob sie nicht doch lieber ihrer Neigung nachgeben soll und Zemmour öffentlich unterstützen soll. Also eine weitere Schlacht in der Familiensaga Le Pen. Le Pen hat aber eigentlich mit dem, wie sie Kampagne führt und woher sie kommt, eine breitere Wählerschaft. Also sie spricht ja wirklich die Klasse populär an, Arbeiter, Ungelernte, eben mit einer geringeren Bildung. Zemmour hat eher Zulauf von gebildeten, sehr konservativen Bürgern. Und ja, da ist jetzt die Frage, ob eben alleine die größere Wählerschaft Le Pen zum Sieg verhelfen wird. Es ist aber auch noch die Frage, ob Zemmour nicht von der anderen Seite noch mehr Unterstützer an sich ziehen wird, also in dem Lager von Pécresse, die haben Sie schon erwähnt, die Kandidatin der Republikaner, auch wird wichtige Figuren an sich ziehen können. Das könnte ihm jetzt natürlich nochmal auch eine neue Dynamik verleihen und vielleicht an den Umfragewerten auch noch was ändern.
Da gibt es also große Konflikte und Streit auf der einen wie auf der anderen Seite des politischen Spektrums. Kann sich Emmanuel Macron insofern im Moment ganz bequem zurücklehnen und abwarten? Er hat sich ja noch nicht offiziell erklärt, aber alle wissen natürlich, dass er wieder antreten wird. Und im Moment kann er das doch alles mit großer Geduld und Gelassenheit sich anschauen, oder?
Also anschauen ja, Gelassenheit nein, würde ich sagen. Denn Er wird zwar lange abwarten jetzt, das ist sicherlich auch strategisch, taktisch klug, seine Kandidatur zu erklären, denn je länger er zögert, desto eher ist es wahrscheinlich, dass sich das Mitbewerberfeld, wenn nicht lichten, dann doch wenigstens so klar sortieren wird, dass er besser weiß, wer hat denn wirklich die größten Chancen, in die Stichwahl zu kommen, auf wen schieße ich mich ein, blinke ich eher rechts, blinke ich eher links. Aber es kann schon für ihn sehr ungemütlich werden, je nachdem, wer es in die Stichwahl schafft.
Also zum Beispiel, wenn Le Pen es am Ende wird, wird es diesmal möglicherweise enger ausgehen, als es dann beim letzten Mal doch klar war in der Stichwahl, oder?
Ja, also ich glaube, wenn Le Pen es tatsächlich schafft, dann hat er wahrscheinlich am wenigsten zu befürchten, Ach so. Weil dann ist sehr klar, welches Programm er fahren muss. Und es war ja auch beim letzten Mal in dem entscheidenden Duell sehr klar geworden, dass er sie rhetorisch in die Tasche steckt, dass er an der Stelle dann brillieren kann. Das ist sogar das Wunschszenario von der Seite von Macron, dass es wieder Le Pen wird. Aber wenn es beispielsweise Pécresse schafft von den Konservativen, von den Republikanern, dann hat er eine sehr starke Gegnerin. Und da ist es ja dann die Frage, wie kann er dagegen halten? Soll er dann eher versuchen, eine linke Wählerschaft an sich zu binden, die sowieso Macron nur mit der Faust in der Tasche wählen würden und die dann vielleicht zu Hause bleiben würden? Also da ist dann das Problem Wahlbeteiligung. Wenn es Zemmour in die zweite Runde schafft, dann stellt sich die Frage, gelingt es ihm, was er ja die ganze Zeit predigt, nämlich die gesamte Rechte zu vereinen? Also da ist dann die Frage, führt Macron besser einen Wahlkampf der Mitte, auch eben in der Hoffnung, die Linke für sich zu gewinnen? Oder setzt er darauf, dass einige Konservative, die eben Zemmour, also platt ausgesprochen, zu krass finden, auf seine Seite noch ziehen kann? Dann müsste er diesen Konservativen in seinem Programm, in seinem Auftreten eben was anbieten und einen Spagat hinlegen, der selbst für jemanden, der das sowohl als auch zum politischen Programm erhoben hat, der doch sehr, sehr weit wäre. Es könnte für Macron sehr gefährlich werden, wenn eben eine eher linke Wählerschaft, die bisher immer das geringere Übel gewählt hat in diesem verrückten Wahlsystem, wo es am Ende auf zwei Figuren hinausläuft, dass die dann zu Hause bleiben und sagen, nein, nochmal 5 Jahre Macron wollen wir nicht wählen, dann wählen wir entweder ungültig oder wir bleiben zu Hause. Das könnte für Macron gefährlich werden.
Das war der Tag hier im Deutschlandfunk an diesem Montag, dem 31. Januar 2022. Danke fürs Hören. Gern bis morgen. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.